Ja, herzlich willkommen zu den Kreativkundschaftern. Unsere heutige Folge wird sich um Haben oder Sein drehen, beziehungsweise über wirtschaftliche Verhältnisse innerhalb von Beziehungen.
Ja, genau. Wir haben Lust, mal wieder eine Folge zu den Beziehungen zu machen. Wir haben ja da schon mal angefangen mit einer Reihe und es ist jetzt eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal so ein bisschen spezifischer über Beziehungen gesprochen haben. Und ja, Ann, kannst du was sagen aus deiner Erfahrung raus? Was bedeutet überhaupt Wirtschaftlichkeit in Beziehungen?
Also für mich ist das sowas, dass ich fange mal erstmal mit Freundschaften an. Mhm. Also sexuelle Beziehungen, denke ich, nehmen wir auch rein, aber einfach nur eine Freundschaft. Es ist die Denke, dass es was bringen muss. Mhm. Also, das ist für mich eine wirtschaftliche Denke. Ich investiere in jemanden Zeit, Mühe, keine Ahnung, und erwarte dann auch was zurück. Und dass es dann auch so ein bisschen eben so ein Ausgleich gibt, als gäbe es da virtuelle Konten, auf der man dann irgendwann, was weiß ich, das kann teilweise wirklich ins Wirtschaftliche gehen. Ich habe jetzt 4-mal Kuchen mitgebracht, jetzt musst du aber auch mal.
Ja.
Oder ich habe dich jetzt 3-mal eingeladen und jetzt bist du auch mal dran. Also das wäre dann sehr buchstäblich wirtschaftlich. Mhm. Ich meine aber auch, sich um den anderen kümmern, ich sag mal, emotionale Intensität, das gehört für mich auch dazu. Also, quasi, dass ich da was von haben muss.
Mhm.
Also, so, oder irgendwie was zurückkriegen. Das ist für mich wirtschaftlich und für mich das Gegenüber. Und was anderes wäre eben für mich, das ist einfach, dass ich in einer Beziehung was gebe, aber eben nicht nur unter der Voraussetzung, dass ich die Erwartung habe, ich bekomme was zurück.
Mhm.
Ja, ich meine, heißt ja auch nicht, dass ich gebe, aber warum? Ja, warum auch nicht?
Mhm.
Also kommt drauf an, was das jetzt für eine Art der Beziehung ist.
Also du meinst dann quasi das Geben des Gebens willen.
Um des Gebens willen, genau.
Mhm. Ja. Genau, ja.
Also ich habe irgendwie ein Beispiel, was weiß ich, du bist im Bus und irgendjemand kommt schwer rein, du stehst irgendwie an der Tür, wo der reingehen könnte, was weiß ich, mit dem Kinderwagen oder irgendwie sowas und du hilfst dem und erwartest dann, dass der Danke sagt oder so, sondern einfach nur, helfen, okay, fertig. Ich wollte den einfach unterstützen. Wenn der Danke sagt, oh gut, also finde ich, aber das ist kein, oder das, was ich meine, was ich so ein bisschen kritisch finde, ich helfe jetzt dem anderen und ich erwarte aber, dass der jetzt, Mensch, ich habe der noch richtig mal was Gutes getan, da musst du dich schön, und zwar in der Form, wie ich es für richtig halte, hast du dich jetzt zu bedanken.
Ich meine, krasser ist sogar noch, wenn man noch die Stufe zuvor nimmt, gedanklich. Warum soll ich dem helfen? Weil da habe ich ja gar nichts von.
Mhm. Ja, genau. Ja, genau.
Ja, genau. Also das ist es, was ich so ein bisschen wahrnehme. Ich kann natürlich nicht sagen, woher die Motivation kommt. Wenn keine Hilfsbereitschaft oder wenig Hilfsbereitschaft so im Außen so spürbar ist, also wenn ich jetzt so durch die Straßen gehe oder sowas, ich meine, es wird ja auch viel geholfen, aber wenn ich wahrnehme, dass eben nicht geholfen wird, ich kann natürlich nicht sagen, was wirklich die eigentliche Motivation ist, aber dieses so, es ist mir eigentlich egal, manchmal drückt sich mir der Gedanke auf, ob es vielleicht mit sowas auch zu tun hat, ja, weil ich habe ja da nichts davon, er soll er doch gucken, wie er
irgendwie. Naja, ich meine, man kann es auch kritisch sehen und kann sagen, derjenige, der hilft, möchte, gerade wenn ich das bei dem Busbeispiel bleibe, ich bin der Held, ich habe geholfen, das haben jetzt ja andere gesehen.
Mhm.
Ja, also das ist natürlich, finde ich, das ist sehr vielschichtig.
Ja.
Und kann ja ganz schnell wieder, und da ist es dann ja auch wieder wirtschaftliche Denke, wenn ich sage, ich will jetzt nicht zwingend das Dankeschön von dem, aber das sollen jetzt die anderen sehen, was ich jetzt hier für ein, ich bin der Altruist überhaupt oder so.
Mhm.
Eigentlich auch schon wieder wirtschaftliche Denke. Ne?
Ja,
das vielleicht. vielleicht zu helfen, wo kein Mensch dabei ist, wo es keiner sieht. Ich twittere auch nicht, ich habe heute das gemacht oder so, sondern ich mache es einfach und gut ist. Also ich habe da manchmal so ein Bild und ja, bilde mir eigentlich auch ein, dass das halbwegs stimmt. Klingt jetzt so ein bisschen, klingt so ESO jetzt mäßig so. Es gibt dir das Universum wieder zurück. Also ich finde, dass ich sehr wohl da mehr gebe und weniger bekomme. Und da bekomme ich mehr. Also das ist auch schon wieder die wirtschaftliche Denke natürlich, ne? Also wenn man also aus dem System einfach mal ausbricht, dann ist das eigentlich, denke ich mal, egal.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, da genau so eine Grenze zu setzen ab oder festzulegen, ab wann wird es denn wirtschaftlich oder wann ist es denn eine wirtschaftliche Denke. Also ich denke im Moment, wenn ich zum Beispiel jemand helfe, also mir gingen gerade so die Gedanken durch, wenn ich jemand helfe, dann mache ich das für gewöhnlich, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, weil es mir auch gefällt. Es gefällt mir zu geben und es geht letztendlich, also das ist dann das, was in mich zurückfließt, ist allein schon mal die Freude. Ich habe was gegeben und natürlich kann ich auch sagen, okay, es gefällt mir dann gut oder ich freue mich darüber, wenn zumindest ein Lächeln kommt oder sonst was. Das wertet es dann nochmal oder intensiviert dieses Gefühl. Würde ich aber trotzdem jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass ich das brauche in dem Sinne, sondern einfach, weil es gut tut zu geben und ja, und da finde ich es halt schwierig. Ab wann wird es dann, wann kriegt es eben dann diesen Charakter, wo man an das,
naja,
dass ich gebe,
es kriegt,
um wieder
also
zu bekommen?
Ich denke, das ist so. Natürlich freue ich mich, wenn dann derjenige Danke sagt. Mhm. Also wenn er dieses, naja, auch ja vielleicht gar nicht eingeforderte Geschenk, wenn er das quasi annimmt. Aber ich finde, ich darf dann nicht sauer sein, wenn es nicht kommt.
Mhm. Ja.
So, ja, also wieder was, die Verhältnisse ändern sich, wenn er ihn hier direkt sagt, kannst du mir mal bitte helfen? Ja, das ist dann wieder ein ganz anderer Stiefel.
Ja, ja. Und wie du das gerade meintest mit dem, ja, also vom energetischen Ansatz, dieses so auch sagt, ja, es ist ja irgendwie Karma, ja, wenn ich dann irgendwas gebe, aber es ist wirklich tatsächlich für mich auch so ein Gefühl von so einem Kreislauf. Nicht, dass ich jetzt denke, oh, ich muss jetzt geben, weil dann kommt ja auch wieder was, ja, sondern eher so dieses Gefühl, okay, ja, das ist dann dieses, ja, geben, nehmen, rein, raus, Yin, Yang, also dieses Zusammenspiel von diesen beiden Polen, sage ich jetzt mal. Und ich habe immer so auch innerlich so dieses Gefühl von wie so eine Welle, wie am Meer, ja, an der Strand, an der Strandung, ja. So das Meer kommt und geht. Also so fühlt sich das immer für mich an. Oder auch auch mit der Atmung. Das Ausatmen, Atmen, die Expiration, ich gebe von mir einen Teil her und Inspiration ist dann das, was auch wieder reinkommt. Also das ist eben dieser permanente Kreislauf, also so ein Gefühl habe ich irgendwie damit. Und ich muss sagen, ich tue mich relativ schwer damit, wenn ich eben sowas Wirtschaftliches spüre auch, dass mir gegeben wird, weil es wird erwartet, dass. Ich meine, klar, es ist immer die Frage, kann man das, ist es vielleicht auch meine Interpretation?
Aber ein Beispiel?
Also wenn ich dieses Beispiel nehme, was du jetzt gerade genannt hast, dieses ganz Banale im Bus, es steht jemand auf, um vielleicht dann wiederum von mir ein Danke zu bekommen oder also ich weiß nicht, ob wie weit man das dann oder wie fein man das dann abgrenzen kann, ist es meine Interpretation oder ist da wirklich was da, aber ich habe das in der letzten Folge auch schon mal beschrieben oder in der davor, dass ich, wenn so eine Erwartungshaltung da ist, ich persönlich habe immer so ein Gefühl von, da zieht irgendwas an mir, wenn sowas dann auch nicht ausgesprochen wird, dass sowas irgendwie so spürbar ist, dass es nicht einfach es fühlt sich dann nicht so ganz entspannt an, ne? Oder mir bringt jemand was mit und denkt dann, okay, dann bekomme ich im Gegenzug, kann ich dann irgendwas erwarten, was sie dann für mich tut. Wo ich denke, ja, dann, also ich bin halt so ein Typ, da sage ich schon, da habe ich schon gar keinen Bock mehr, ja.
Am spannendsten,
Ja.
Am spannendsten finde ich immer die Leute, die sagen, ich rechne ja nicht auf.
Ah
Streichen
ja.
Sie einfach das nicht und dann wissen wir schon, wo wir sind. Ja,
Ja,
also das,
genau.
aber das ist eigentlich genau das, was ich meine. Und es ist schwierig und ich finde natürlich auch, geht mir genauso, wenn ich das Gefühl habe, ich jetzt mal wirklich vom Kuchen abgesehen, ich investiere emotional in jemanden immer und immer wieder und das, ich sag mal vorsichtig, es gibt keine Resonanz.
Ja.
Ich glaube, das ist so das
Ja,
neutralste
ja.
Wort. Dann frage ich mich auch, gut, ist es, ja, dann ist es ja vielleicht auch gar nicht erwünscht oder hat für denjenigen oder diejenige gar keinen Wert oder so.
Ja, oder sie ist vielleicht aber auch nicht in der Lage, das überhaupt zu äußern, sich auch mal dann zu bedanken. Einfach, es geht ja gar nicht drum, doch, klar, in dem Moment, wo ich mich bedanke, gebe ich was zurück. Ich wertschätze, dass du mir etwas gegeben hast. Und das ist ja auch schon ein Zurückgeben, ohne dass es jetzt wirklich eine Form oder irgendwas in dem Sinne greifbar wird, sondern es ist einfach nur das Zeichen von Wertschätzung und Anerkennung. Ne? Und ja. Also ich finde es ganz spannend, weil da wird es dann wirklich haarig, würde ich jetzt mal sagen, wenn es um ob es jetzt eine partnerschaftliche Beziehung ist oder auch eine freundschaftliche Beziehung, wenn es aber um um den emotionalen Teil geht, dass ich emotional auch investiere. Mal als Beispiel, es geht jemand über lange Strecke zum Beispiel vielleicht schlecht. Ich bin immer da als Ansprechpartner. Ich gebe vielleicht ein Gefühl von Halt, Sicherheit oder was denn auch immer und irgendwann ist derjenige vielleicht weg. Naja, ah, danke fürs Gespräch.
Ja,
Also wenn
klar.
Danke kommt, ist es ja dann noch viel, ja. Oder es wird dann, ich werde vielleicht, wenn es blöd läuft, dann automatisch auch in diese Rolle gedrängt. Du bist diejenige, die ist dafür zuständig, ja. Ohne drüber nachzudenken, wird dann angerufen und der Müll abgeladen, sage ich jetzt mal so ganz böse. Und da ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich dann selbst auf mich auch achte und merke, oh ja, jetzt ist es vielleicht nicht mehr in einem Geben und Nehmen. Und ich finde es völlig legitim, gerade auch in Freundschaften oder Partnerschaften, dass es mal auch über eine Strecke sich so verhalten kann, ja, wenn jemand gerade eine Krise oder was auch immer hat, dann kann es eben sein auch, dass der eine mal der stärkere, der andere der schwächere Part ist. Aber irgendwann ist es dann schon auch wichtig, denke ich, dass ich dann merke, ah, okay, das bricht dann auch wieder auf, weil sonst wird mein Akku einfach leer gesaugt, sage ich jetzt mal. Wir haben da auch in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, über das Energiesaugen und so, ne? Dieses Geben, Nehmen, Flow, glaube ich, war da, hatten wir es drin. Dass es dann einfach schwierig wird, wenn mein Akku immer leerer wird. Und da bin ich natürlich selbst sehr, sehr gefragt, auch aufmerksam zu bleiben, wie lange fühlt sich das wirklich gut an und ist völlig okay. Ich gebe, der andere nimmt. Und ab wann habe ich das Gefühl, ah, okay, jetzt wird es aber dann vielleicht mal schwierig, dass ich sage, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir noch mal schauen müssen, weil meine Grenzen sind vielleicht erreicht.
Also habe ich irgendwie zwei Aspekte zu. Also finde ich in der, also jetzt zum Beispiel in so einer Beziehung wie wir haben, also da finde ich das gut, dass eben, ja, also uns geht es ja nicht immer gleich gut. So, und wenn der eine mal irgendwie schlechte Laune hat oder sonst wie schlecht drauf ist, so, dann ist das so und das kommt beim anderen auch. Aber trotzdem habe ich auch da, also wenn es jetzt bei uns so wäre, dass einer das länger hat und der andere, also würde nicht in diese Denke verfallen, so, wobei ich eben, also ich habe das Gefühl, dass es bei uns gut funktioniert, dass das so sein kann, dass es auch nicht weg muss. Ich kann es auch ausleben und ich, oh Gott, ich belaste dich ja oder so oder umgekehrt. Das ist das eine. Das andere finde ich, da kommt mir eben dieses von Erich Fromm, das Haben oder Sein in den Sinn. Das, also der, nee, warte mal, es war was anderes, genau. Weil du gesagt hast, wenn du jetzt, wenn Leute sich irgendwo, wie du gesagt hast, auskotzen, wenn die. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich in solchen Phasen dann mit Menschen umgebe, die vielleicht sogar in einer ähnlichen Situation sind. Und dann passt das eigentlich auch ganz gut. Wenn sich dann einer von den beiden da raus entwickelt, dann kann es sein, dass das so sogar schon dann die Beziehung ja fast beendet. Ne? Wobei das auch die Frage ist, ob nicht das auch wieder so ein, ja, so ein Handelsgedanke ist. Ne?
Ja, das ist möglich. Also es passiert ja dann doch irgendwann mal ganz schnell im Zweifel, dass sich eben dann so Rollen festsetzen und der eine hat die eine Stellung oder Aufgabe und der andere die andere, die was dann
Ja.
im besten Fall in dem Moment dann ganz gut passt. Und dann kann es eben immer schwierig sein, wenn man sich daraus entwickelt. Und das finde ich halt immer das sehr Tolle und erstrebenswerte in Freundschaften, Beziehungen, dass wirklich so viel Offenheit da ist, dass ich nicht nur wegen dieses einen Musters jemand so gut finde. Das erfordert aber natürlich, dass ich wirklich bewusst auch mit meinem Muster, was in dem Moment vielleicht dann ganz gut damit zusammengeht, dass ich das bewusst auf dem Schirm habe, sondern dass ich wirklich den Menschen um des Menschenwillens, um des Seins
Ja, um das einzeln, genau.
Willen anerkenne und
Ja.
wertschätze und dann kann ich diesen einen Aspekt nehmen. Und wenn der dann aber sagt, okay, oder nicht in dem Sinne sagt, sondern wenn das passiert ja meistens
Das ist
dann
meistens
in der
unbewusst, ja.
Entwicklung, genau, dass der eine Aspekt vielleicht mehr in den Hintergrund gerät und ein anderer Teil meines Busses an Persönlichkeiten, die ich so mit mir trage, kommt vielleicht mehr zum Tragen. Und ich bin aber dann bereit zu sagen, ah, okay, interessant, ja, den kenne ich ja noch vielleicht noch nicht. Oder ah ja, mit dem habe ich einen anderen Umgang. Wie gehe ich denn damit um? Aber ich werfe nicht direkt den ganzen Mensch weg, weil ich sage, ah ja, du erfüllst aber jetzt nicht mehr das, was ich gerade brauche. Und dann bist du eigentlich nicht mehr spannend für mich.
Naja, genau. Und ich finde, dann ist es spannend. Also wenn es gut funktioniert, dann ja, verändert sich nur nicht ein oder beide Individuen, sondern auch die Beziehung zueinander kriegt, was weiß ich,
Eine
eine
neue
neue Fass.
Dynamik.
Ja.
Ja, cool.
Ich möchte jetzt doch nochmal aber zu dem Erich Fromm zurückkommen. Ich habe da so ein Zitat, was ich einfach mal in den Raum stellen möchte, von ihm aus dem Buch Haben oder Sein. Und er sagt über das Haben: In der Existenzweise des Habens ist die Beziehung zur Welt die des Besitzergreifens und Besitzens. Eine Beziehung, in der ich jedermann und alles, mich selbst mit eingeschlossen, zu meinem Besitz machen will. So, also das ist für mich richtig Bäm. Und in dem Zusammenhang, es gibt, was war das im letzten Jahr? Ich weiß nicht. Gewalt gegen Frauen, und zwar nicht nur Gewalt gegen Frauen, sondern tatsächlich Morde, also wo Männer ihre Frauen ermordet haben, ich weiß nicht, über 365, also fast jeden Tag, ja, oder und ich habe mir immer natürlich Gedanken gemacht, was, ja, wie kommen Leute dazu? Und wenn ich dann, es gab eine ganz, ganz tolle, ich muss mal gucken, wenn ich den Link noch finde, dann packe ich das noch auf die Seite dazu. Eine komplette Historie von den letzten Fällen in 2019, wo immer gezeigt wurde, was da genau im Einzelnen passiert ist und was denn diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Motive der Täter waren. Und es ist eigentlich immer, also für mich jedenfalls, wenn ich das rauslese, da ist im Grunde jemand beleidigt, dass sein Besitz, nämlich die Frau, nicht, ja, weiß ich nicht, wie ein Fernseher oder ein Gerät funktioniert. Und wenn sie, und der Grad der Abweichung, wie sie zu funktionieren hat, ist beliebig. Ja, also das geht von völlig, wo jeder normale Mensch sagt, was ist das für ein Anlass, bis hin zu, ja, eben. Ich denke, das sind Leute, die, oder in dem Fall tatsächlich Männer, die ihre Frauen nicht als einen gleichwertigen Partner sehen, sondern als Besitz. Und wenn sie dann nicht in seinem Sinne funktioniert, ja, das, also, wobei man sich dann irgendwie nur an den Kopf fassen kann, dass das dann, dass die sich dann offensichtlich so in ihrer Ehre oder irgendwas beleidigt fühlen, dass sie den anderen töten und auch ganz furchtbar noch mit teilweise die Kinder dabei und so. Also, und für mich ist das so, und es ist natürlich jetzt natürlich wirklich ein Extrembeispiel, aber das ist genau diese Denke. Ja. Und ich habe immer wieder, das habe ich vorhin ja im Vorgespräch schon gesagt, ja, wo kommt sowas her? Und wenn ich in dem Zusammenhang dann denke, dass Vergewaltigung in der Ehe bis 1997 erlaubt war,
Fehlen haben die Worte.
Braucht man eigentlich gar nichts mehr irgendwie dazu zu sagen. Das ist ja im Grunde, wie kann ich denn, ja, also das ist doch klar. Ich meine, ich kann meinen Tisch zerkloppen, wenn ich Lust habe. Aber ja, da wird tatsächlich oder wurden bis dahin Frauen tatsächlich vom Gesetz genau, ja, im Grunde wie ein Gegenstand behandelt.
Ja, ja. Und auch eigentlich dann auch sehr sichtbar, dass eben ein Teil der Partnerschaft, wobei ich ja schon fragwürdig finde, das überhaupt Partnerschaft zu nennen, ja, dass ein Teil Regeln aufstellt und der andere hat sich unterzuordnen.
Ja.
Also es ist eigentlich schon dann, es ist kein...
Naja, selbst wenn er, der stellt die ja gar nicht auf, das ist ja sozusagen, ist es ja in einem Gesetz eine übergeordnete Regel sogar. Mh.
Ja.
Ja.
Gut, wenn ich jetzt von diesen vom Gesetz wegen der Vergewaltigung ausgehe, ja, ich meine jetzt so generell, weil es ja auch im letzten Jahr noch sehr stark sichtbar war, wie ein Partner oder eine Partnerin unter Umständen behandelt wird und was ich da aufoktroyiere und dass eben dann ein Teil dieser Beziehung die Regeln aufgestellt hat und der andere, ist ja schon mal die Frage, weiß der überhaupt von diesen Regeln oder hat er eigentlich gar keine Chance? Ne? Klar, ist es dann wiederum die Entscheidung, mache ich da mit oder mache ich da nicht mit, wobei sich sowas auch immer dann einschleichen kann, das ist auch so eine Sache. Und wann kann ich mich davon lösen? Was ertrage ich oder was lasse ich über mich ergehen und bleibe vielleicht immer noch dort oder sag irgendwann, ey, Alter, hast du einen Startschuss nicht gehört oder was? So, ne? Aber das ist halt so die Frage.
Naja, wobei dann ja in diesen Fällen, das ist ja oft so gewesen, wie gesagt, ich habe ja dann ein bisschen nachgelesen, dass sie da durchaus raus wollten. Wobei, da gibt es dann halt sofort richtig mächtig Druck. Und ich fand einen Vorschlag ganz interessant, warum muss eigentlich die jetzt zum Beispiel geschlagene Frau die Wohnung verlassen, warum muss nicht der Schläger die Wohnung verlassen?
Ja.
Also, aber das ist auch wieder, wie weit die Denke ist, dass das gar nicht, dass das überhaupt gar nicht erstmal vorstellbar ist.
Ja. Ja.
Aber ich denke, dieses, also wenn es diese Besitzdenke nicht gäbe, oder ich denke auch, da ist ein riesiges Feld von Rechten, die der Mann irgendwie angeblich hat in seinem Kopf. Das fand ich einen sehr interessanten Hinweis, was du gerade gesagt hast, dass das gar nicht, das ist ja alles nicht ausgesprochen und bewusst, sondern das ist dann, ja, irgendwas macht die Frau, wo sie gar nicht, was erstens mal, sage ich mal, von einem objektiven Standpunkt überhaupt kein Problem ist. Und nur in seiner, was weiß ich, wie gearteten Welt ist das jetzt was Falsches und er meint dann, das ja eben gewalttätig durchsetzen zu müssen.
Ja, und da, es muss ja nicht mal körperliche Gewalt sein, psychische Gewalt ist ja auch ein Thema, was immer wieder aber sehr, relativ vernachlässigt wird, wie ich finde, wie ich dann mit jemand umgehe oder die Liebe entziehe, das ist ja auch so eine sehr begehrte Möglichkeit, jemand zu strafen. Und ja, ich denke, dass das generell so eine Sache ist, ob ich vielleicht erwarte, also was sind Regeln aufstellen? Sprich, ich habe bestimmte Erwartungen, wie mein Gegenüber sich verhält. Und ob das jetzt in der Partnerschaft ist oder auch in Freundschaften, wie auch immer gearteten Beziehungen. Und es muss da letztendlich gar nicht zu einer Gewalt unbedingt kommen, in dem Sinne, dass es so weit geht. Aber diese ganzen Vorstufen auch. Ich erwarte, dass zum Beispiel meine Freundin, also freundschaftlich gesehen, dass die sich auf jeden Fall mindestens einmal die Woche bei mir meldet. Sonst bin ich sauer und sonst melde ich mich auch nicht mehr zurück, weil die meldet sich ja nie. Habe ich denn mal kommuniziert, dass ich mir das wünsche? Also ich muss sagen, ich bin halt ein Mensch, also für mich gibt es immer so die Trommler und eben die dann reagieren. Also ich bin halt nicht so der Trommler-Typ und meine Freunde wissen auch, okay, sie müssen häufiger manchmal trommeln, dass ich dann sage, yeah, ja, 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 ich bin wieder da, ja.
Ja.
Und würden die das aber nicht machen und auch konsequent in manchen Phasen auch wirklich 2-3 Mal trommeln und sagen, so, ich will dich jetzt aber mal wieder sehen, dann wären die Freundschaften schon längst hinüber und ich bin ganz dankbar, dass sie so starke Trommler sind, ne? Weil... und sie erwarten aber trotzdem nicht, dass ich mich zurückmelde oder sie erwarten auch nicht von mir, entschuldige dich bitte, weil du meldest dich ja nie. Ich bekomme niemals den Vorwurf, ja Mensch, jetzt hast du dich schon so lange nicht gemeldet, sondern ich spüre eigentlich immer dieses Herz, Ich möchte dich gerne mal wiedersehen. Ich habe das Gefühl, es wird Zeit. Und dann habe ich auch, dann denke ich ja, oh ja, gut, dass du es mal nochmal sagst. Ja, meine Güte, ist schon viel zu lange Zeit vergangen. Weil wenn mir dann jemand auch noch einen Vorwurf macht, ja, du hast ja jetzt auch mal wieder nicht angerufen. Viele kennen das auch aus der Familie mit Eltern so, ne? Du könntest dich ja doch mal melden. Ich kriege ja gar nichts mehr von deinem Leben mit oder so, ne? Dann habe ich schon gar keinen Bock mehr. Sage ich, oh jo, danke, tschüss.
Gestern war der 1. Februar, da hatten schon einige getwittert, dass die Eltern angerufen hätten, irgendwie, sie hätten sich im Februar noch gar nicht gemeldet.
Ja.
Ja, ist ja auch schon fast zu Ende, oder?
Entschuldige bitte. Ja, auch wenn ich erwarte oder wenn ich mir eigentlich wünsche, zum Beispiel jetzt dieses Beispiel Tochter, Sohn, dass er sich öfter meldet, wenn ich aber deshalb da nicht anrufe, sondern ich warte, dass mein Gegenüber sich meldet und dann mache ich es ihm auch noch zum Vorwurf, dass er so wenig ist, wo ich immer sage, naja, dann ruf doch an, wenn du das Bedürfnis hast, weil ne, ich kann es nicht riechen oder man hat einfach auch ein unterschiedliches Leben, mal der beim einen rast die Zeit mehr als bei dem anderen, weil er vielleicht mit viel unterschiedlichen Dingen befasst ist oder so. Also das, ne, deshalb immer wieder Kommunikation, wenn ich einen Wunsch, ein Bedürfnis habe, ausspreche. So, jetzt.
Kommunikation, ja. Aber auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben, aber wir scheinen immer wieder in diesen Punkt zu kommen. Die Erwartung.
Ja.
Ja, und ich finde, je konkreter und detaillierter diese Erwartungen werden, desto unerträglicher, finde ich jedenfalls, wird
Ja.
es. Also, dass sozusagen, wenn jetzt, ich habe eine WhatsApp geschrieben, dann ist Pflicht innerhalb von 2 Minuten, oder wenn dann die blauen Häkchen kommen, wenn man sie nicht weggeschaltet hat. Wenn nachdem die blauen Häkchen da sind, ist nach mindestens, weiß ich nicht, 60 Sekunden zurückzureagieren.
Hm,
Ja, sonst bla bla bla. Ist ja nur
ja.
ein Beispiel, aber ich denke, das ist schon einigen so mal passiert.
Hm.
Und ich glaube, das ist wieder dieses überhaupt erstmal Erwartungen zu haben, dass die, wenn die sehr konkret sind, ja, dass es dann schwierig wird. Also weit gefasstere Erwartungen, das hatten wir ja schon mal mit Zielen und so. Aber wenn das so konkret wird, dann wird es schwierig. Und sie sind, da kommst du jetzt mit deiner Kommunikation, deine Kommunikation,
Meins.
ja, Mist, verdammt, dass die ja diese Erwartungen, wenn sie denn da sind, ich suche jetzt gerade nach einem Wort, wie könnte man denn das sagen, wenn ich, also eben, wenn ich mir das wünsche. Also ich wünsche, dass du mich öfter anrufst.
Ich wünsche mir nicht, ich wünsche,
Ich
dass ich.
würde, naja, ist doch, ne, hatten wir doch gerade,
Ja.
genau. Also also wenn, ja, einen Wunsch zu äußern, kann man ja durchaus machen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und das finde ich auch wichtig und völlig legitim. Bei mir geistert es gerade gedanklich nochmal mit diesen beiden Worten. Zum einen erwarten. Ich habe, ja, das hatte ich ja schon mal gesagt, auch immer dieses Gefühl, ich warte eben auch. Und ich frage mich gerade, ob ich in einer Erwartung fast schon teilweise vielleicht so mit impliziere, dass ich meinem Gegenüber irgendwie auch was Negatives unterstelle. Er will mich ja nicht anrufen. Er nimmt sich keine Zeit, mich anzurufen. Es scheint ja nicht so wichtig zu
Na
sein.
gut, das ist.
Ja, und dann, entschuldige, im Gegensatz das Vertrauen. Ich traue mich loszulassen, die Leine zu lassen. Ich vertraue meinem Gegenüber, dass er vielleicht durchaus trotzdem an mich denkt, aber vielleicht im Moment andere Dinge im Vordergrund stehen oder was auch immer. Also, dass das für mich automatisch was viel Weicheres, Offeneres und Liebevolleres hat als diese Erwartung. Das macht immer so was Strenges von. Also jetzt mal übertrieben gesagt, ne? Also so ein Gefühl habe ich
Wobei
gerade
das, was du
dazu.
das, dein erstes Beispiel, das war für mich der klassische Watzlawicksche Hammer. Behalten Sie doch Ihren Hammer. Die
Ja.
Geschichte kennst du, ne? Also, dass sich jemand nur in seinem Kopf ausdenkt, weil der Nachbar ja letztes Mal beim Hochgehen so komisch geguckt hat, dass er ihm
Ja.
den Hammer ja bestimmt nicht ausleihen wird und dann eigentlich die ganze Aktion im Kopf dann zu Ende denkt und beim Nachbarn klingelt so, behalten Sie doch Ihren Hammer. Der
Ja.
weiß überhaupt nicht, wovon die Rede ist. Aber ich denke,
Ja.
das ist eben gerade auch in Beziehungen, wenn das nicht ausgesprochen ist, wichtig. Und ich finde eben auch wichtig, jetzt tatsächlich in einer Partnerschaft, ja, von 2 Frauen, 2 Männern oder Mann
Wie
und
auch
Frau
immer.
oder wie auch immer, dass da eben im Vorhinein schon bestimmte Dinge einfach vorher mal angesprochen sein sollen. Man muss ja auch, das muss jetzt gar keine Gerichtsverhandlung sein oder so wie hier in Big Bang Theory, wo der Sheldon hier irgendwie 32-seitiges Pamphlet hat, was man alles machen darf. Das ist klare Kommunikation. Also es wäre für mich dann auch ein bisschen zu heftig. Aber einfach mal, ja, was so ein bisschen, was wäre wenn oder was wünschst du dir, was sind deine Aussichten, anstatt einfach irgendwie zusammenzugehen und dann on the fly oder abzuwarten, bis das Problem erstmal kommt. Es kann natürlich, also kann natürlich immer sein, dass irgendwas Unvorhergesehenes kommt, aber ich glaube, wenn man so ganz, ja, eben unkommt, dass man sich sicher ist, dass ich sage, ich habe den Eindruck, du siehst das so. Ich finde das eigentlich immer am besten, so dieses kleine psychologische Spiel, wenn der andere einem sagt, also quasi in die Rolle des anderen schlüpft. Ja, dass dann so ein bisschen, dass man, dass die Gegenüber dann sehen, ah, was denken der, was ich denke. So.
Genau. Ich denke auch, dass es, wir denken heute ganz viel. Es ist immer, wir leiten alles gefühlt mit ich denke. Aber ja, ich denke, also bin ich.
Haben oder sein,
Genau, haben oder sein. Ich traue es mich jetzt schon gar nicht mehr zu sagen. Ich denke, also ich denke, ich denke, dass es auch immer wieder so einer gewissen Vorsicht bedarf, dass wenn mein Gegenüber irgendwas sagt und ich rege mich irgendwie auf oder denke, es sollte irgendwie anders sein, habe es anders erwartet, werde vielleicht enttäuscht. Ja, da, und eine Enttäuschung ist auch so eine Sache, weil ich erstmal, die Täuschung wird aufgehoben, enttäuscht, dass das Bild, was ich mir eigentlich gemacht habe, eben anders ist. Ja, und was geht damit zusammen? Klar kann ich auch, wenn ich in einer langen Partnerschaft war oder in einer Beziehung oder Freundschaft, wie auch immer, schafft sich ja auch grob zumindest ein Bild von meinem Gegenüber und ich nehme Dinge an. Ja, ich muss es, glaube ich, einfach offen bleiben, dass sich da auch Dinge verändern können. Aber wenn ich dann ganz schnell in diese Gedankenkreise, wie du das jetzt gerade von Watzlawicksche Hammer da, da ist es halt wirklich die Gefahr, dass wenn ich was von meinem Gegenüber aufnehme, die größte Schwierigkeit entsteht, glaube ich, tatsächlich, wenn ich wirklich. Also, wenn meine Interpretation wird häufig dann das größte Problem. Gar nicht unbedingt das, was mein Gegenüber macht oder sagt, sondern das, was ich eben rein interpretiere. Und da warne ich immer zur Vorsicht. Erstmal nochmal vielleicht drüber na entweder drüber nachdenken, ist das jetzt meins? Hat mein Gegenüber das wirklich getan? Entschuldigung. Oder ist das. Ja, wo ist es gelagert? Und im Zweifel einfach mal fragen, du, wie hast du das jetzt gemeint? Also ich merke, es macht so und so was mit mir oder ich habe das Gefühl, es ist so und so. Ich nehme es vielleicht persönlich, aus welchem Grund auch immer. Und es schadet nicht, dann nochmal nachzufragen, wie ist denn das jetzt gemeint oder kannst du mir das nochmal erklären? Sonst kenne ich das so und so von dir, jetzt empfinde ich das gerade anders, ist es richtig oder was auch immer. Das macht es ganz schnell, so schwer das ist und das erfordert auch Mut, weil es im Zweifel bekomme ich auch einen Korb, ja. Ich persönlich finde immer, dieser Mut, das lohnt sich meistens und so, dass sich ganz schnell Dinge eben auch auflösen können. Gar nicht erst zu so einem dicken Elefanten werden, da oft nicht sein müssen.
Was mir jetzt dabei eingefallen ist, ich habe irgendwie so in meinem Geiste so ein paar Leute so bei Interviews gehört. Und was ich für ein sehr spannendes Wort halte, ist das Wort Mann mit einem N. Ich benutze das so wenig wie möglich. Ich kann einmal, weil das ja vielleicht doch dann eine Konnotation zum Mann mit dem zweiten N haben kann. Aber das ist für mich ist ein anderes Feld. Das Spannende ist, warum die Leute das benutzen. Weil das sagt ja Mann. Damit sage ich es nicht ich, sondern das sagen wir alle. Das heißt, es wird verbal eigentlich aufgebaut, dass hinter mir so und so viel, ja, unbegrenzt, wie viele Leute stehen, die das ja auch alle so sehen. Also so ein, für mich, ja, ist ja nicht, ich unterstelle mal, ist nicht bewusst, aber wie so ein Billard-Taschenspielertrick, das sagen doch alle so, ja. Und also das finde ich schon mal wichtig. Also wie gesagt, ich versuche schon sehr lange das aus meinem Vokabular, wo es geht, irgendwie rauszunehmen. Ich glaube, es gibt, glaube ich, ein paar Sätze, wo man das so sagen kann. Aber eigentlich in der Regel bin ich das, der das sagt, oder
Das,
du.
ja, das auf jeden Fall. Ich denke, es sind, gibt zwei Dinge. Einmal das, was du jetzt gerade beschreibst, dass man es so generalisiert und eigentlich die Behauptung aufstellt, es machen ja alle so,
Ja,
ja,
oder es ist so.
oder es ist so. Das ist ja noch ja,
Ja.
krasser, wie ich finde. Oder der andere Teil, dass ich einfach das Mann nutze, also das mit einem N nach wie vor, dass ich es nutze, um von mir im gewissen, in gewisser Weise so
Ja.
einen Abstand zu bekommen, dass es eben, weil es ist einfacher, Mann zu sagen als ich, weil damit stehe ich mehr zu mir hinter dem, was ich sage. Es erfordert aber auch mehr Mut, weil ich wirklich meine Meinung vertrete, meine Aussage, meine Emotion, wenn ich wirklich in einer Ich-Botschaft spreche. Ne, das erfordert eben was anderes. Es ist manchmal einfach so sagen, naja, man hat das halt so, ja.
Ja, wobei
Oder
ich finde das,
ist unpersönlich.
ja, aber ich finde das besonders bei irgendwelchen erfolgreichen Sportlern, die ja wirklich dann, wenn sie interviewt werden, was Außergewöhnliches erreicht haben und dann immer von Mann reden. Also, weil es eigentlich gerade, sie haben gerade was verziehen, sie haben eine Goldmedaille gewonnen. Mann gewinnt eben nicht eine Goldmedaille. Das ist gerade was ganz Besonderes. Das war ihr eigener Weg, der vielleicht den Interviewer, den auch interessiert hätte. Und dann redet er, ja, man macht dies, man macht. Nee, du, ich habe das so und so gemacht. Ne?
Ich glaube,
Wo, wobei mir jetzt da gerade wieder einfällt, dass dann auch, das wird dann, vielleicht ist das auch so ein Schutz gegen, ach, der ist ja arrogant. Also wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, ich habe jeden Morgen so trainiert, dies gemacht, das gemacht und deswegen war ich so toll. Und indem man das dann aufs Mann umfummelt, dann ist ja nicht ganz so, dann hat er sich nicht selbst beweihräuchert.
Naja, ich denke, das kann auf jeden Fall ein Teil sein, denke ich, dass ich mich dann so ein bisschen zurücknehme, weil wir, ja, es könnte ja so oder so gesehen werden oder als arrogant oder was auch immer abgestempelt werden. Und auf der anderen Seite denke ich, wenn ich wirklich in Ich-Botschaften spreche, brauche ich, glaube ich, auch zu mir selbst so ein Vertrauen, um mich zu trauen, so auch über mich zu sprechen und auch für mich selbst einzustehen, mich selbst wertzuschätzen, um das dann auch so artikulieren zu können. Also das
Du
erfordert
machst
es.
dich ja direkt angreifbar. Du sagst ja, ich habe das so gemacht und nicht
Ich
Mann.
kann mich
Weil
dann nicht mehr
Mann,
so schnell
oh,
rauswinden und sagen, ach
ja.
ja,
Ja.
naja, man macht's halt so, es hätte ja sein können
Ja.
oder was auch immer.
Ja, aber ich glaube auch schon, wenn ich mir vorstelle, wenn da zwei MAN-Menschen zusammenkommen, das wird dann auch schwierig, weil was ist denn das jetzt? Also dann überhaupt quasi in eine Verhandlung oder in eine Debatte zu treten, wie jetzt was sein soll, wie wir die Wohnung einrichten, wo wir in Urlaub hinfahren, wer aktiv ist oder passiv oder keine Ahnung, welche Aufgaben das sind, weil wenn man, wieso das macht man doch so? Also angefangen, was weiß ich, die klassischen Geschlechterrollen, dass auf einmal jemand annimmt, man macht das so, nee, macht man gar nicht.
Ja, und dann, wenn wir noch mal so ein bisschen spezifischer an diese Wirtschaftlichkeit in Beziehungen denken,
Ja.
wenn man das dann so und so macht, dann gibt es ja auch wie so quasi ungeschriebene Regeln. Und ich denke, auch das, also ich stelle mir dann vor, dass das vielleicht auch nicht unbedingt dann richtig kommuniziert ist, sondern man macht es so. Aber wo ist überhaupt festgelegt, wo man was und wie macht?
Ja.
Also, dass es dann, ich habe immer so das Gefühl, dass es dann auf eine Art und Weise indirekter bleibt. Es kann eigentlich nie so ein wahrhaftiger Kontakt entstehen. Das ist mein Bild. Vielleicht täusche ich mich aber auch, weil ich immer das Gefühl habe, dass die, wenn ich in Mann artikuliere, dann bleibt die eigene Persönlichkeit auch auf eine Art ein
Auf jeden
Stück weit
Fall.
zurück. Und wo
Ja.
begegnen die sich denn
Ja.
dann? Wo? Also wie kriege ich überhaupt das an sich das eigene Bedürfnis dieser Person, der Persönlichkeit mit, um dann auch damit umgehen zu können. Und das finde ich halt so schön an dieser direkten Kommunikation, auch wenn es wirklich immer wieder eine Aufgabe ist, wie ich finde, auch zu merken, hey, mir geht es gerade so und so, ich brauche dich gerade, ich brauche deine Schulter, ich kann gerade nicht zurückgeben,
Ja.
ich, ne, so. Das erfordert einfach immer wieder auch Mut, finde ich. Und das lässt sich aber auch trainieren. Und so bin ich immer mehr auch im wirklich im Moment in der Situation, im Sein, weil ich bekomme mehr noch mit, was ist mein Bedürfnis und kann dich auch dann um Hilfe bitten und du kannst sagen, okay, ja, ich sehe, du brauchst mich gerade im Moment nicht, warte mal, in der Stunde bin ich vielleicht soweit oder was auch immer.
Jetzt bin ich gerade noch auf eine Idee gekommen. Ich glaube, was auch ganz gefährlich ist, und da denke ich mal in sexuellen Beziehungen, wenn quasi die Erwartung da ist, dass die emotionale Befindlichkeit des anderen in der Verantwortung von dem anderen liegt. Das heißt also, dass ja, dem einen geht's schlecht und das ist, also dir geht's schlecht, dann bin ich dafür verantwortlich oder umgekehrt. Kann ja sogar sein, dass das mal so ist. Aber das sozusagen, dass ich dafür verantwortlich bin, das ist ja gut. Ich habe irgendwas habe ich vergessen oder nicht gemacht. Ich glaube, das ist eine, so auch so eine unausgesprochene Grundannahme. Und die auch, ja, das ist, das hat dann auch nichts mehr mit auf einer Ebene zu tun, sondern so, mir geht es erstmal schlecht, dazu haben die und die Sachen beigetragen und ja, wie kann ich dir helfen? Oder brauchst du jetzt Hilfe? Brauchst du erstmal Ruhe? Genau. Willst du erstmal alleine sein oder so und nicht.
Ja, das führt ja schon ganz weit. Also, wenn ich damit mich auseinandersetze, okay, mir geht es gerade nicht gut und du als Partner wirklich so weit gehst und sagst, hey, okay, ich merke, es geht dir gerade nicht gut. Was kann ich dir Gutes tun? Vielleicht in dem Moment wirklich nur des Gebens willen, weil du als Partner dann das Bedürfnis hast, dass es mir gut geht. Und dann sogar noch fragst, brauchst du, weil ich vielleicht auch gerade, wenn man, ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle, dann geht es immer nicht gut, dann weißt du erstmal selber nicht, was du gerade brauchst, so, weil du kannst vielleicht nicht richtig greifen, was ist überhaupt gerade los und bist
so. Ja, du bist ja in einer Krisensituation.
Ja, genau. Und dann ist es natürlich wunderbar, aber auch das erfordert ja schon was, wenn du als Partner das dann überhaupt siehst, beziehungsweise nicht sofort alles persönlich nimmst, sondern siehst, ah, da ist gerade ein Zustand. Hab doch ja nicht gemacht. Genau. Sondern, dass du sogar schon fragst, hey, kann ich dich kommen oder ohne die Frage, brauchst du jetzt gerade Ruhe oder kann ich dich alleine lassen, dass du dich dann einfach mal zurückziehst und wartest, bis ich dann vielleicht wieder auf dich zukomme, weil ich in dem Moment vielleicht ja gar nicht in der Lage bin zu sagen, ja, ich brauche das, ich brauche das. Oder wenn du dann fragst, willst du alleine sein, so, weiß ich nicht. Und auch da, gerade wenn es solche Situationen gibt, ist es ja sogar häufig so, dass jemand gar nicht unbedingt, ja, er braucht vielleicht in dem Moment Ruhe oder nicht irgendwie mit Fragen, mit denen er gelöchert wird, sondern er hat vielleicht trotzdem ein ganz starkes Bedürfnis, dass das Gegenüber da ist, aber ohne Interaktion in dem Sinne. Einfach nur zu wissen, der ist da und ich darf mir auch die Zeit nehmen, mich wieder zu beruhigen, ja. Aber das erfordert ja schon was auch. Also das, wie ich das so auch schon mitgekriegt habe, ist es nicht unbedingt dann so selbstverständlich. Dann ist das Gegenüber dann direkt beleidigt, ja, jetzt ist es schlecht drauf und nimmt sofort persönlich. Ja. Und das ist dann wieder die Interpretation, ja. Es kann ja sein, dass der Partner oder das Gegenüber dann was dazu beiträgt, dass es nicht gerade besser wird, ja. Aber das finde ich halt so großartig, wenn es dann auch in Beziehungen, Freundschaften, whatever, dann auch möglich ist, dass oder eben nicht sofort der Vorwurfsgedanke oder das hat mit mir zu tun oder so da ist, sondern einfach mal versucht wird, so ein bisschen zurückzutreten und einfach zu sehen, was ist denn tatsächlich, weil sonst interpretiere ich wieder rein und das wird dann eben wiederum zum Problem.
Ja, ich finde einfach auch, dass die die Situation darum einfach berücksichtigt werden muss. Ja, in welcher Situation bist du gerade? Was weiß ich, kommst du gerade von der Arbeit? Oder ich denke ja auch, also zumindest in einer engen Beziehung ist es ja so, oder wäre wünschenswert, dass man weiß, was so beim anderen los ist, was da abgeht. Schwierig wird es natürlich, wenn es bilaterale Probleme sind. Aber ich glaube nicht, dass so bilaterale Probleme, dass die aus einem, also dass die so von ganz alleine kommen. Also es sei denn, man passt sowieso überhaupt nicht zusammen, okay, dann vielleicht. Aber das wird immer noch weitere, also man lebt ja nicht im luftleeren Raum. Ja. Mann, ich habe Mann gesagt. ich lebe nicht im luftleeren Raum. Also dass da einfach die, der Bezug da ist. Ja. Mann! Ach nee, diese, ich rede mich um Kopf und Kragen. Ja. Mann, ey. Frau, ey. Divers, ey.
Ja.
Ich habe irgendwie noch so ein Bedürfnis, so was Abschließendes, oder?
Ja, mir fällt jetzt so ganz konkret eigentlich nichts ein, weil wir kommen da immer wieder, also ich merke, wir kommen immer wieder dahin zurück, um dieses Kommunizieren im Moment sein, eben nicht falsche Schlüsse ziehen, sondern erstmal schauen, was ist denn tatsächlich da. Und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Beispiele, an denen man, oder nicht Mann, sondern wir auch Frau, denen wir das jetzt auch nochmal weiter deutlich machen könnten, wie was wir meinen. Wobei ich glaube, es ist schon relativ klar geworden. Also habe ich das Gefühl, dass es die Grundproblematik halt eigentlich immer so eine Essenz ist und dann würde es wahrscheinlich auch redundant werden. Deshalb, ich weiß nicht, würde mich auch mehr noch interessieren, was ihr dazu zu sagen habt, ob es für euch klare Beispiele gibt. Wie seht ihr das denn mit dieser Wirtschaftlichkeit? Kennt ihr das auch? Oder sagt ihr, keine Ahnung, wovon die jetzt reden? Also habe ich irgendwie gar kein Gefühl zu. Und wo verschwimmt da bei euch denn die Grenze? Also deshalb, das wäre das, was ich jetzt spannend fände. Und ich finde es natürlich toll, wenn ihr da auch einen Kommentar hinterlässt. Könnt ihr euch uns aber auch eine PN, also eine Direktnachricht irgendwie schreiben, wenn ihr da nochmal das Gefühl habt. Und sonst hinterlasst einen Kommentar. Dann würde ich es fast heute so stehen lassen.
Ja.
Und wenn du fein damit bist.
Ich finde noch.
Mann!
Mann!
Ja.
Ich finde auch schön, ich weiß, ich habe vielleicht auf unserer Website gesehen oder dass wir beim Podcast-Preis mitmachen. Und wenn ihr der Meinung seid, dass wir da nominiert sind, wenn ihr der Meinung seid, dass wir da preiswürdig sind, wäre super, wenn ihr für uns voten würdet.
Genau, bis zum 29. Februar ist das Publikumsvoting noch geöffnet. Die anderen Kategorien, es erledigt dann die Jury, wie da entschieden wird. Aber als Publikum ist eben möglich, noch abzustimmen bis zum 29. Februar. Wir haben das auch im Moment auf unserer Website direkt vorgeschaltet. So, dass ihr quasi direkt den Link bekommt, wenn ihr möchtet.
Der ist irgendwie jedenfalls deutlich sichtbar.
Deutlich sichtbar, genau. Und es wäre Bombe, wenn ihr für uns mit abstimmen möchtet.
Genau. Mhm. Und das andere ist, dass wir, jetzt gucke ich genau in die Kamera, das seit 4-5 Folgen auch auf Video machen. Im Moment sehen wir das aber nicht, dass wir jetzt YouTuber geworden sind, auch wenn es auf YouTube zu sehen ist, sondern das ist so ein kleines Goodie, so ein kleines Extra dazu, wer Lust darauf hat, unsere Gesichter uns agieren zu sehen.
Genau, also quasi für alle Hörer, die das eventuell noch nicht mitbekommen haben, dass ihr uns jetzt auch zuschauen könntet und das eben auf Facebook oder auf YouTube.
Genau.
Ja? Okay.
Dann bis in 14 Tagen.
Yo, lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao.